Herzlich willkommen bei Leaving Academia, deinem Podcast für den erfolgreichen Weg aus der Wissenschaft. Ich bin Sandra, Gründerin von Leaving Academia und Beraterin für WissenschaftlerInnen im Umbruch. Hier spreche ich alle 4 Wochen mit einer Person, die die Wissenschaft verlassen hat. Wir sprechen über Zweifel, Perspektiven und mutige Entscheidungen. Egal, ob du noch unsicher bist oder schon erste Schritte gehst, dieser Podcast unterstützt dich dabei, neue berufliche Wege zu entdecken und selbstbewusst zu gehen. Heute ist Margret zu Gast. Sie ist Anthropologin und erzählt, wie sie den Weg aus der Wissenschaft geschafft hat. Ganz besonders wertvoll sind ihre Einblicke in den tatsächlichen Übergang, den sie heute anders gestalten würde. Hallo Margret, schön, dass du da bist.
Hallo Sandra, danke für die Einladung.
Würdest du dich einmal kurz vorstellen, bitte?
Ja, hallo, mein Name ist Margret. Ich bin Medizinanthropologin, wie man unschwer hört, aus Österreich, derzeit in Wien wohnhaft. Und ich habe ja irgendwann die Akademie als Arbeitsplatz verlassen.
Medizinanthropologin heißt, dass du sehr interdisziplinär arbeitest?
Ja, vielleicht zur Erklärung für die Zuhörerinnen. Anthropologie ist ja die Wissenschaft vom Menschen, ganz breit. Ich erkläre es immer ganz gern von der Wiege bis zur Bahre. Alles, was wir Menschen tun, alle Dinge, die wir uns erfunden haben, die wir zum Leben brauchen, aber auch die Feste, die wir feiern, wie wir zusammen arbeiten, wie wir zusammen spielen, einfach das ganze Leben. Und die Medizinanthropologie beschäftigt sich mit der Gesundheit und auch mit Erkrankung und Versorgung von Menschen, die erkrankt sind und dem ganzen Spektrum an das, was da dazugehört. Und bin, nachdem ich schon in der Dissertation in dem Bereich Medizinanthropologie angekommen bin, hat sich das in meiner Karriere bis heute fortgesetzt und bin einfach im Gesundheitswesen geblieben. Und das bedeutet, interdisziplinär zu arbeiten. Ja, denn da arbeiten Menschen, die einen Gesundheitsberuf gelernt haben. Da arbeiten aber auch viele andere Menschen. Da gibt es PatientInnen, da gibt es Angehörige, da gibt es LieferantInnen, da gibt es einfach ganz viele Stakeholder, da gibt es die Politik. Und die alle spielen zusammen, dass wir heute und auch morgen alle gut versorgt sein können.
Was hast du denn dann studiert? Anthropologie as such oder noch?
Doch genau. Was? Also vielleicht so zur Erklärung. Als ich studiert habe Ende der 90er Jahre in Graz, war das noch ein Magisterstudium Kulturanthropologie. Und das hat damals offiziell 4 Jahre gedauert. Und so wie viele AnthropologInnen war ich auch auf Feldforschung und habe dann also in 5 Jahren dieses Magisterstudium abgeschlossen. Damals gab es noch ein Zweitfach, dass man sich aussuchen musste oder wo man auch verschiedene Fächer kombinieren könnte. Diese Freiheit damals, die habe ich schon als Studierende sehr geschätzt und das tut mir heute manchmal leid, dass sie das heute nicht mehr haben mit dem Bachelor-Master-System in der Art und Weise, als wir das hatten. Und später habe ich dann in Graz auch also meine Promotion gemacht, wobei eben Kulturanthropologie mit dem Schwerpunkt Medizinanthropologie mit einer längeren Feldforschung in Brasilien verbunden gewesen ist. Und ja, dann ist der Weg so weitergegangen.
Wie bist du auf das Thema gekommen für deine Diss?
Ja, das ist eine lustige Geschichte eigentlich, weil ich hatte meine Magisterforschung in Brasilien gemacht und war eigentlich der Meinung, ich möchte mich weiter mit der Gegend dort beschäftigen, ein semi-arides Gebiet und ein Gebiet, in dem es um Land- und Wasserrechte geht, also auch um Landwirtschaft. Ich bin ein Bergbauernkind. Ich komme aus der Arbeiterschicht. Ich konnte sehr viel Verbindung herstellen mit den Menschen in der Gegend damals, wo ich meine Magisterarbeit geschrieben habe und wollte das auch weitermachen und hatte auch eine tolle Idee und dachte, eine österreichische NGO könnte das auch ideell unterstützen und dem war nicht so. Ich bin damals voll frohen Mutes nach Wien gefahren und aus einem Gespräch gegangen mit, okay, das Thema kannst du vergessen. Nämlich aus dem Sinn heraus, dass ich mir keine finanzielle Unterstützung erwartet hatte, sondern eine ideelle Unterstützung und dem Wunsch. Und das ist etwas, das mich immer getrieben hat, angewandte Forschung. Ich wollte, dass anthropologische Ergebnisse Menschen etwas bringen. Ich wollte nichts produzieren, das, wenn man das Bild verwenden will, in der Bibliothek verstaubt, sondern dass Menschen die Ergebnisse irgendwie umsetzen können oder dass sie helfen, irgendwas zu analysieren. Und dann ist etwas passiert, was so ganz persönlich ist, aber auch darüber spreche ich gerne, weil ich bin der festen Überzeugung, dass man eigentlich sich sein Dissertationsthema ganz oft aus persönlichen Gründen sucht. Und ich finde das auch nicht falsch, denn man muss sich 3, 4, 5 Jahre manchmal, wenn Menschen berufsbegleitend promovieren, für etwas interessieren und motivieren immer wieder. Und bei mir war das damals so, dass meine Tante schon viele Jahre lang mit Brustkrebs gelebt hat und ihr Leben zu Ende ging in dieser Zeit, wo ich Thema gesucht habe und eines Morgens wirklich aufgewacht bin und gedacht habe, ich muss mich mit dem beschäftigen, was unsere Familie seit über einem Jahrzehnt begleitet. War mir dann aber auch sehr schnell klar, dass ich als betroffenes Angehörige mich nicht mit Brustkrebs befasse oder mit PatientInnen befasse, sondern mit der Gesundheitspolitik. Und das hat damals auch gut gepasst, weil es um dieses Mammographie-Screening gegangen ist, um die Einführung, die Thematik war weltweit einfach auch da, ja. Wie kann man Brustkrebs früher erkennen und dafür sorgen, dass weniger Frauen daran sterben? Und dann habe ich angefangen und habe mich einfach für dieses Thema entschieden und bin dann im Endeffekt im Amazonas gelandet, in Brasilien, in Belém do Pará, in der größten Stadt im gesamten Amazonas und habe am Ende des Tages trotzdem auch mit Patientinnen dort gearbeitet. Das muss ich sagen, das war sehr interessant und das zeigt auch wieder, was eigentlich qualitative Forschung ausmacht, ja? Dass man seinen Fokus verändern kann oder dass man seine Fragen auch verändern kann und dass man das aufnimmt, was den Menschen wichtig ist, die man trifft. Oder was in einer Region plötzlich aufkommt, was da eigentlich richtig wichtig ist, ja. Und nicht das, was du dir zu Hause am Schreibtisch vielleicht oder beim Lesen eines spannenden Buches ausgedacht hast, sondern what's at stake for the people, wie man so schön auf Englisch sagt, ja. Und ich denke, da ist die Anthropologie eine Disziplin, die genau das sehr gut kann. Die zu den Menschen geht und sie fragt, was ihnen gerade wichtig ist. Und das aufgreift und dann auch partizipativ forscht und nicht Menschen ein Thema vielleicht aufzwingt, ja, oder Informationen absaugt und dann wieder geht und diese Ergebnisse nie einen Impact haben für die Menschen. Mhm. Genau, das war dann auch der Weg über den Amazonas, irgendwann wieder zurück nach Österreich. Und dann habe ich an etwas teilgenommen, für das ich noch heute sehr, sehr dankbar bin. Ja. Und zwar gab es damals in Zusammenarbeit von 3 österreichischen, also Grazer Universitäten, das gibt es heute noch, das Karriereprogramm für Wissenschaftlerinnen. Und das war sehr, sehr wichtig für mich. Das waren 11 Monate, die mich quasi genau begleitet haben in der Schreibphase meiner Dissertation zurück in Österreich mit meinem eigenen ganzen Kulturschock, ja, den ich hatte, zurückzukommen, bis nach dem Ende meiner Dissertation eigentlich. Also ich habe in den Monaten auch abgeschlossen und das waren 15 Frauen und dieses Programm gibt es heute noch und ist sehr, sehr unterstützend und war auch deswegen für mich sehr bedeutsam, weil dort nicht nur Menschen im Doktorat, also Frauen im Doktoratsstudium saßen, sondern auch Postdocs und Leute, die am Weg der Habilitation waren. Das heißt, du konntest von anderen Frauen hören, was sie schon erlebt haben und wie es ihnen damit geht. Und durch das Interdisziplinäre, das dort präsent war, war das auch einfach bereichernd. Wir haben alle viel davon gelernt und haben auch gelernt, auf Menschen aus anderen Disziplinen zuzugehen, haben kollegiale Fallberatung gelernt, hatten aber auch Gelegenheit, zum Beispiel mit der Personalrektorin zu sprechen von der Universität. Diese Programme finde ich besonders für Frauen sehr, sehr wichtig und auch eigentlich, aber das ist jetzt etwas, das ich damals nicht so am Schirm hatte, für Arbeiterkinder, für Kinder, deren Eltern nicht aus dem akademischen Umfeld kommen. Ich denke, da wird es fast Sinn machen, solche Begleitprogramme geschlechterspezifisch auch vielleicht anzubieten, ja, aber auch auf das Rücksicht zu nehmen und was es bedeutet, keine akademischen Netzwerke zu haben oder diese Welt der Akademie, der Wissenschaft nicht zu kennen, bevor man selber da das erste Mal zur Tür hineingeht und auch ja einen Kulturschock erlebt in den ersten Monaten.
Bei mir war es ein sehr langsamer Kulturschock und je älter ich wurde, desto stärker wurde er. Mhm. Also es war genau umgekehrt.
Ja.
Aber je älter ich wurde, desto fremder habe ich mich in dieser Welt gefühlt.
Ja.
Obwohl ich mich besser darin zurechtfand, wurde es mir fremd in gewisser Weise dann.
Ja, ich muss sagen, das war bei mir am Anfang der Kulturschock sehr groß, aber der ist einem Soziologieprofessor zuzuschreiben, ganz ehrlich, ja? Der allerersten Lehrveranstaltung als Gastprofessor, der konnte einfach keinen Satz sagen, ohne drei Fremdworte zu benutzen. Und ich saß da wirklich in meinen allerersten Wochen im Oktober und dachte mir, du bist zu dumm dazu. Das ist der falsche Ort für dich. Und das Schöne war, da saßen aber noch mindestens 50 bis 100 andere, denen ging es genauso. Und da gab es eine Journalistin, also eine ältere Studierende, die hat den sehr jungen Professor immer wieder unterbrochen und ihn zum Erklären gezwungen. Und das hat dazu geführt, dass ich nicht abgebrochen habe, ja. Aber das war immer so, okay, ich gebe mir jetzt 3 Monate Zeit. Und wenn ich in 3 Monaten immer noch das Gefühl habe, ich bin zu dumm dazu, ja, und ich verstehe diese Sprache nicht, dann darf ich auch wieder aufhören. Also das war ganz klar für mich. Ich konnte auch nur studieren, weil ich eine sogenannte Studienbeihilfe hatte. Das ist die Förderung in Österreich, mit der man studieren kann, die man im Gegensatz zum BAföG nicht zurückzahlen muss, die aber damals wie heute sehr strenge Bedingungen hat, wann man das überhaupt bekommen kann. Aber das heißt, ich hatte das und habe gesagt, okay, dann mache ich halt nur das eine Semester und dann war es das wieder. Aber ganz im Gegenteil, ich hab dann sehr schnell auch die Studierendenvertretung übernommen, also die Studienrichtungsvertretung, und mich da eingearbeitet, viel später. Und ich glaube, das war so nach der Dissertation. Da war ich arbeitslos. Da ist dann das passiert, da hat das Arbeiterkind zugeschlagen, ja. Da gab es eben dann keine Netzwerke der Eltern. Da gab es eben dann einen Doktorvater, der mich immer unterstützt hat, ja. Aber der mir dann nicht mehr weiter, er hat immer gesagt, jetzt kann ich dir nicht mehr helfen, ja. Aber es hat auch so, die alte Generation der Professoren, ja, die hatten auch nicht diesen Publikationsdruck, die hatten ihre Netzwerke und da habe ich zu wenig Unterstützung bekommen, ja. Und den Schock hatte ich dann danach. Arbeitslos, zu Hause zu sitzen, auf dem Hof meiner Eltern, von meiner Mama zu hören, mach dir keine Sorgen, wir füttern dich schon durch. Das war sehr positiv, ja, von ihr auch liebevoll gemeint, aber ich wollte die Welt erobern. Und das war auch spannend und das ist vielleicht für so ganz junge Leute noch ohne dies interessant. Mich hat das Karriereprogramm für Wissenschaftlerinnen ganz klar, also als Aussage gebracht, ich will keine befristeten Postdoc-Stellen in meinem Leben. Das war etwas, wo ich die anderen schon gesehen habe. Die hatten diese Postdoc-Stellen. Unglaublich prekär. Und das war so eine Konklusion, das mache ich nicht mit. Ich hatte dann auch meine erste Anstellung außerhalb der Universität. Ich war in einer NGO, habe aber auch dort eine Wissensabteilung aufgebaut oder einen Bereich, den Bereich Gesundheit und Migration, so ein Wissensmanagement und Projekte durchgeführt. Aber das war mir ganz klar und ich bin dann auch später per Zufall eigentlich wieder in die Wissenschaft und in die Akademie hineingekommen, ja. Aber so dieses prekäre Postdoc-Arbeiten, das sehr gehypt wird, ja. Und in Wahrheit bist du hypermobil und alle 3 Jahre auf einem anderen Kontinent, lässt alle hinter dir, die du gerne hast, lässt alles hinter dir und hast dein Leben in 2 Koffer gepackt und versuchst dir einzureden, ja, das wird jetzt wieder toll und schon wissend und in 3 Jahren stehe ich wieder da. Und also das ist etwas, das ich sehr froh bin an mein jüngeres Ich, dass ich das damals gelernt habe und mir fest vorgenommen hatte, das will ich nicht in meinem Leben. Ich war immer sehr mobil, habe immer noch viele Projektpartnerschaften im Ausland. Ich schätze sie sehr, bin sehr gerne mobil. Reisebereitschaft ist in der DNA einer Anthropologin. Aber dieses prekäre Postdoc-Hopping um die Welt, diese Welt wollte ich nie haben.
Das ist wirklich auch viel wert, das einmal zu reflektieren, bevor man sich in diesen Zirkus begibt. Also das habe ich nie gehabt. Im Gegenteil, meine Motivation war, ich möchte nicht als Lehrerin landen. Das war mein Plan B, weil ich einen Lehramtsabschluss hatte. Und das hat mich quasi da reingetrieben, weil ich nicht so eine Zeitspanne hatte, wo ich das reflektieren konnte und wo ich irgendwie Erfahrungen austauschen konnte mit Leuten, die da im Postdoc-Zirkus sind.
Ja. Für mich ist auch noch zusammengefallen, dass ich ganz am Ende meines Doktoratsstudiums, gegen Ende dieses Karriereprogramms, auf meiner ersten wissenschaftlichen Konferenz in Europa war. Ich war davor in Brasilien auf einigen Konferenzen, aber da war das Leben gerade anders. Ja. Auch in Brasilien hat Mitte der 2000er eine andere Dynamik an Universitäten geherrscht, aufgrund der linkspolitischen Errungenschaften und dem Vorantreiben der Wissenschaft unter der damaligen Regierung. Aber da habe ich eben auch 2008 zum ersten Mal gesehen und diese prekär beschäftigten Postdocs getroffen. Ja. Und zum einen, oh wow, so tolle Projekte und wo sie gerade leben. Das hat auch mich begeistert, ja. Aber zum anderen dann zu hören, ja, ich bin da jetzt 3 Jahre und dann weiß ich nicht wo und ich muss jetzt eigentlich schon wieder etwas Neues suchen und ja, mein Partner, der ist aber 2000 Kilometer weit weg, der ist ganz woanders und meine Familie, na, die ist sowieso auf einem anderen Kontinent und die habe ich seit einem Jahr nicht mehr gesehen und also, es ist auch nicht so, dass diese Postdocs damals, die waren ja jetzt auch nicht rasend gut bezahlt, ja. Also, das ist ja auch nicht so, dass du eine hohe finanzielle Kompensation dafür erhältst, dass du am anderen Ende der Welt lebst und dir vielleicht gar nicht so oft leisten kannst, da durch die Gegend zu fliegen, um deine Familie zu sehen.
Mhm. Ja. Vor allen Dingen zu Weihnachten, wenn dann vielleicht mal ein paar Tage frei wären,
ja,
braucht man keine Flugtickets buchen.
Genau.
Mit so einem Gehalt. Lass uns nochmal zurückgehen zu der Zeit nach deiner Promotion. Du sagtest, dass du arbeitslos warst. Wie hast du denn deinen Job denn da gefunden danach?
Genau, also ich habe dann wirklich zufällig eben eine ausgeschriebene Projektstelle gesehen in einer anderen Landeshauptstadt in Österreich, in dieser NGO. Und die habe ich dann bekommen, obwohl ich das gar nicht erwartet hätte. Das war nämlich sehr spannend, das ist eine NGO, die MigrantInnen gegründet haben für MigrantInnen. Die war schon sehr alt und die wollten eine Person mit Migrationsbiografie. Und meine Familie hat eine Migrationsbiografie, die viele Generationen zurückgeht. Ja, also bin quasi eine Tochter einer Österreicherin, wenn auch nicht, je nachdem, wo man die Grenzen Österreichs sieht, muss man auch dazu sagen, die vor 100 Jahren woanders waren oder vor ja, mittlerweile 120 Jahren. Da war ich ein Jahr, da war aber doch klar, das Projektgeld läuft aus. Ja, also man hätte mich nach einem Jahr auch nicht länger beschäftigen können. Und da war ich aber schon nach einer Zeit recht unglücklich. Und habe dann, ich muss sagen, ja, im richtigen Moment der richtigen Person erzählt, dass ich was anderes suche. Und dann ist einfach das passiert, was in kleinen Ländern einfach häufiger passiert. Jemand kennt jemanden und hat mich weiterempfohlen und hat gesagt, du, da ist wirklich gerade eine Stelle ausgeschrieben, du müsstest dafür nach Wien ziehen, red doch mal mit dem. Und dann bin ich nach Wien gefahren und bin an die Uni gekommen. Ja, ich war dann an einer kleinen Privatuniversität, die auch noch einen Außencampus hatte in Wien. Und habe mich dann in einer sehr interessanten Rolle wiedergefunden, in einer unbefristeten Universitätsassistentinnenstelle mit Lehre und Forschung als einzige Anthropologin auf einem Public Health Department mit über 80 MitarbeiterInnen. Es gab einige wenige Leute, die zumindest auch qualitativ forschen konnten oder die zumindest wussten, wie man Sozialwissenschaften schreibt und dass das wichtig ist. Aber da waren viele MedizinerInnen, viele EpidemiologInnen, viele Leute aus dem BWL-Bereich. Und da ist eigentlich dann das passiert, was ich bis heute in mir trage und auch sehr schätze. Diese Alien-Rolle, die ich dann hatte als Anthropologin, habe ich in all den Jahren jetzt immer mitgetragen, ja. Und mich aber gut positioniert und immer wieder halt gelernt. Ich sage immer eine neue Fremdsprache gelernt, ja. Also die Sprache des Gesundheitswesens oder die Sprachen. Je nachdem, welcher Bereich aber auch einfach zu zeigen, okay, was kann ich als Anthropologin, als Forscherin mit qualitativem Forschungshintergrund gerade zu eurem Projekt beitragen? Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit, auch mit sehr vielen internationalen Projekten, die ich mir selber irgendwie organisiert hatte, weil ich finde es ehrlich gesagt relativ langweilig, wenn man nur auf Deutsch arbeitet und wenn ich nur national arbeiten würde, das tue ich eigentlich nie. Und ja, das Schwierige an dem war vielleicht, oder die Herausforderung, ins kalte Wasser geworfen zu werden mit Lehre, ja. Also ich hatte ja keine Dissertationsstelle, wie es heute ist, in einem PhD-Programm, wo du lehrst, wo du Unterstützung hast. Ich hatte ein Forschungsstipendium. Ich hatte es geschafft, ein Jungforscherinnenstipendium zu haben. Das gab es damals 1+1 Jahr. Das war ganz neu. Aber ich habe in Brasilien etwas Lehrerfahrung gesammelt, ja, aber sehr informell. Und damals wurde ich da dann, ja, jetzt musst du auch lehren. Und man gab mir ein paar Monate Zeit, aber dann hat man mich in die erste Lehrveranstaltung gestellt, ohne jegliche Unterstützung eigentlich, ja. Und also das wünsche ich einfach niemandem mehr heute. Ich wünsche mir, dass jemand, der lehren möchte oder lehren muss als Karriereschritt, einfach die gute Vorbereitung dafür bekommt, auch einen Buddy an seine Seite gestellt oder eine Mentorin für Feedback zum Reflektieren und Möglichkeiten bekommt, da auch was zu lernen. Deshalb gebe ich das auch heute gerne weiter, ja, wenn ich Freundinnen habe oder wenn ich Personen treffe, die sagen, ja, sie würden gerne unterrichten, egal jetzt ob akademisch oder nicht akademisch, ob das junge Leute sind in einem Verein oder ob das Leute sind in einem institutionellen Setting, ja, im Bildungsbereich. Es gibt einfach Methoden. Und es gibt auch zum Beispiel sowas wie Stimmtraining. Wir hatten damals berufsbegleitende Studiengänge. Das heißt, wir haben Freitag, Samstag auch gearbeitet, Samstag den ganzen Tag. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass ich wirkliche Stimmprobleme bekommen habe und aus ärztlicher Sicht offenbar meine Stimmbänder auch langfristig geschädigt sind. Von dem, dass wir 8 Stunden sprechen mussten und dass wir nichts gelernt haben damals über Stimmhygiene und Sprechtraining etc. Und ich muss sagen, ja, leider auch selbst nicht so auf die Idee gekommen bin, mir da Unterstützung zu suchen. Es gab in meinem Umfeld niemand, der mir vermittelt hätte, ja, das kann man üben oder du kannst Dinge tun, damit es deiner Stimme besser geht. Danach habe ich Logopädie gemacht, danach habe ich Sprechtraining gemacht und mache meine Übungen heute noch und bereite meine Stimme vor, wenn ich länger sprechen muss. Aber das ist etwas, und das auch ja Lehrkräfte beschreiben, ja, also die dann in den Schulbereich wirklich gehen, dass das, ich glaube, jetzt ist es eher drinnen in Österreich in der Lehrkräfteausbildung, aber bis vor sehr kurzem eigentlich kein Thema war und viele Leute sich dann auch schon sehr jung Stimmbandschaden zufügen, leider durch untrainiertes Sprechen.
Ja, das kenne ich aus meinem Lehramtsstudium noch. Also es wurde nicht regelmäßig thematisiert, aber es wurde zumindest einmal thematisiert. Ich hatte mehrere Psychologie-Seminare und da wird das mal angesprochen, aber es war kein Hauptpunkt. Und dadurch, dass ich in der Linguistik dann gelandet bin, war es dann auch irgendwas, was für mich irgendwie auch im Hinterkopf war. Aber es war nichts, wo gesagt wurde, alle Lehramtsstudierenden müssen einmal so ein Training durchmachen. Und ich finde, das gehört eigentlich schon dazu.
Ja.
Und ich weiß aus meiner eigenen Schulkarriere, meine Grundschullehrerin musste damals nämlich in die Reha, weil sie Stimmprobleme hatte. Also es war, ja, hatte ich immer noch auf dem Schirm, weil das war traumatisierend für mich, dass sie 4 Wochen nicht da war.
Ja.
Ja. Wie ging es dann weiter? Also
ja, wie ging es weiter? Also nach 4 Jahren wurde diese Auszustelle leider geschlossen und ich war eine der wenigen Personen, die ihren Job verlor und war dann eine Zeit lang arbeitslos, wobei man ja, oder arbeitssuchend, und man sagen muss, man ist ja als Wissenschaftlerin nie arbeitslos, ja. Man hat keine Fixanstellung, aber ich hatte weiter Lehraufträge, die in Österreich etwas besser bezahlt sind als in Deutschland, das muss man auch sagen. Und ich habe auch eine Forschung laufen gehabt, ja. Es gab auch eigentlich Geld dafür, aber da gab es große Probleme mit einem Verein und das wäre fast in einem Desaster geendet irgendwie. Aber im Endeffekt ist trotzdem eine tolle Forschung entstanden, auch ein angewandtes Projekt. Und irgendwann dann hatte ich wieder eine Anstellung im öffentlichen Dienst. Das war sehr kurz und auch sehr schwierig. Und dann bin ich zurück wieder an die Universität. Dann bin ich an eine andere Universität in Österreich gekommen, wo mich jemand schon sehr lange hineinholen wollte als qualitative Methodikerin und mir dann auch eine Teilzeitstelle angeboten hat. Und ja, ich mich dann dafür eingesetzt habe, dass das dann zumindest auf 30 Stunden erhöht worden ist. Und nur im letzten Jahr, bevor ich die Universität als Arbeitsplatz verlassen habe, hatte ich dann wirklich eine Vollzeitanstellung an dieser einen Universität, weil ich Projektgeld hatte. Aber in all den Jahren, also kann man sagen, von 2010 wirklich, ja, als ich zurück in die Uni bin, bis heute, ja, hatte ich immer Lehraufträge extra. Die habe ich heute noch. Ich unterrichte gerne, sehr spezifisch, sehr punktuell, keine großen Lehrveranstaltungen, sondern Seminarteile oder Gruppendiskussionen in der Medizinausbildung. Also das sind Dinge, die ich nie losgelassen habe, die ich auch sagen muss. Und da habe ich wirklich keine Ahnung, wie das in Deutschland oder auch der Schweiz ist, wenn Menschen das vielleicht später hören. In Österreich ist das ganz oft so, dass dir so ein Lehrauftrag, ein freier Dienstnehmervertrag, Zugang zum Weiterbildungsprogramm der Einrichtung gibt, das dann gratis für dich ist. Ja? Also ich kann durch den einen freien Dienstnehmervertrag, den ich mit einer österreichischen Einrichtung habe, gratis am Weiterbildungsprogramm und nicht nur an den Didaktikseminaren, sondern auch denen zur Persönlichkeitsbildung oder zu anderen Themen teilnehmen. Und deshalb nehme ich ich empfehle das gar nicht, das ist mir einfach Belastung, ehrlich gesagt, ja. Aber deshalb mache ich diese Lehre auch gerne noch, weil es da so ein Goodie dazu gibt, dass das einfach toll ist, weil ich dann immer wieder meine Didaktikkompetenzen auffrischen und auch erweitern kann. Und ich finde, das gehört dazu, wenn man sich da gerne hinstellt und lehrt, dass man auch aktualisiert ist und ja auch innovativ sein kann, weil man weiß, was aktuell gerade so in ist in der Didaktik.
Ich habe schon lange keine Lehraufträge mehr gemacht, weil sie tatsächlich sehr schlecht bezahlt werden in Deutschland. Aber diese Goodies habe ich auch noch nie davon gehört.
Okay, ja, dann kann ich nur einen Lehrauftrag an bestimmten Einrichtungen in Österreich empfehlen. Da gibt es diese Goodies, um jetzt keine Werbung zu machen für Sie. Ja, es ist de facto wirklich etwas, wo ich sage, das ist etwas, das zusätzlich einfach dabei ist, ja. Und auch eine dauerhafte E-Mail-Adresse dieser Einrichtung, eine dauerhafte Benutzung der Bibliothek, einige Dinge, die finde ich schon Wertschätzung ausdrücken. Genau.
Die Zeiten, also als du entlassen wurdest, weil der Standort geschlossen wurde, wie war das denn für dich psychologisch? Mhm. Hast du da sehr dran mit gehadert oder warst du darauf vorbereitet und ja, wie war das für dich?
Also auf die Kündigung selbst war ich überhaupt nicht vorbereitet, ja. Die kam aus heiterem Himmel. Die möchte ich jetzt auch nicht im Detail erzählen. Das gab ja dann noch 3 Monate Zeit. Ich war einfach wütend eine Zeit lang, ja. Und was mir damals sehr geholfen hat, war, ich hatte eine Freundin aus besagter NGO von den Jahren davor, die eine Ausbildung als Kompetenztrainerin hatte. Diese Kompetenztrainings sind dazu da, Kompetenzen von Menschen zu erheben, die viel mehr können als das, was auf irgendwelchen Zeugnissen oder Diplomen steht. Wir sind ja gerade im deutschsprachigen Raum sehr diplomverliebt und sehr zertifikatsverliebt. Und wenn du das nicht irgendwie nachweisen kannst, wo einer einen Stempel draufgegeben hat, dann kannst du das nicht können. So ungefähr, ja. Und sie hat damals mit mir so eine Kompetenzerhebung gemacht. Die hat 3 Stunden gedauert. Da habe ich ganz viele Zettel gemalt und dann haben wir ganz viel gesprochen. Und nach diesen 3 Stunden hat sie mich angesehen und hat mir aus Trainerüberzeugung und als Freundin von ganzem Herzen gesagt, mein Schatz, du brauchst dir keine Sorgen machen. Du hast Geld auf deinem Bankkonto, schau, was du alles kannst, und hat mir meine Seiten vorgelegt und mich bestärkt, mir von der kleinen Stimme in meinem Hinterkopf nichts einreden zu lassen, dass ich nichts kann, nur weil man mich jetzt gekündigt hat. Und das hatte auch nichts mit mir als Person zu tun. Ja, das hatte mit jemand anderem zu tun in dem Fall. Und das hat mich getragen. Das hat mich über viele Monate getragen. Dann gab es noch etwas anderes, wo ich auch nicht weiß, ob es das in Deutschland gibt. Aber wenn man sich als Akademikerin in Österreich arbeitssuchend meldet, dann gibt es eine sogenannte Akademikerberatung. Nach der musst du aber fragen. Und da sitzt dann ganz oft ein anderer Sozialwissenschaftler, Humanwissenschaftler und berät dich, ja. Und im Endeffekt habe ich das damals sehr schnell auch gebeten darum. Und da saß ein promovierter Historiker, mit dem ich mich unglaublich gut unterhalten hatte. Und der dann meinte, Frau Doktor, Sie machen eh alles richtig und Sie kennen eh alles. Und ich kann Ihnen gar nichts Neues sagen, weil Sie sind eh so aktiv. Und Lassen Sie sich nicht deprimieren von einer Ablehnung. Mit einem Doktortitel wird man manchmal als zu hochqualifiziert gesehen, als zu teuer gesehen. Sie machen das schon. So ungefähr lief dieses erste Gespräch. Und da bin ich dann natürlich auch gestärkt hinausgegangen. Ja? Nach vielen Monaten war ich immer noch arbeitssuchend. Da bin ich dann wieder bei diesem Herrn gelandet. Und so, naja, jetzt bin ich aber deprimiert. Ja? Also was? Jetzt sitzen wir wieder da. Und er hat sich wieder alles angeschaut. Und man kann in Österreich das Arbeitsmarktservice so bedienen, dass du alles elektronisch tun kannst. Ja? Du schreibst da auch hinein, wo du dich beworben hast und so. Und dann können da alle Leute reinschauen. Und es ist ein Track of Record, wie wir das eigentlich von der Universität kennen, ja, mit unseren Projekten und Publikationen. Und er hat mich noch einmal bestärkt und auch gemeint, ja, das ist auch Österreich, die mit SozialwissenschaftlerInnen nicht immer was anfangen können. Und also es gab wieder sehr viel Bestärkung. Und ich hoffe sehr, dass dieser Mensch heute noch dort arbeitet oder dass dort andere sind, die genauso bestärkend sind, weil es auch schon geholfen hat. Und als Anthropologin denke ich auch immer auf der Metaebene, dass es das System ist, ja. Und das, ja, und das ist auch in einem kleinen Land, das ist auch wieder wahrscheinlich sehr österreichspezifisch, aber trotzdem, das berühmte Vitamin B, jemanden zu kennen, ja, Bekannte zu haben, manchmal einfach Türen öffnet für Menschen, die auch manchmal nicht die qualifizierteste Person sind, sondern weil sie halt jemanden kennen. Und dass man, ja, so, also das kann ich von Herzen eigentlich sagen, ja. Und ich weiß, dass das eine Kompetenz ist, die manche Menschen schwerer fällt zu entwickeln, dieses Netzwerken, ja, dieses Netzwerke aufbauen. Und als extrovertierte Anthropologin ist mir das immer leicht gefallen, aber ich erkenne und anerkenne an, dass das jemanden auch, der introvertiert ist, jemanden, der vielleicht eine Neurodivergenz hat und sich nicht so wohl fühlt auf großen Veranstaltungen, sehr viel schwerer fällt. Ich glaube aber auch, dass mit dem Internet heute und mit diesen ganzen Vernetzungsmöglichkeiten, und so haben auch wir uns ja über LinkedIn kennengelernt, es Möglichkeiten gibt, dass man das auch tun kann, ohne dass man jetzt auf riesige Veranstaltungen gehen muss, die einen überfordern. Das tun sie mich auch manchmal, ja. Also es ist ja nicht so, dass eine Extrovertierte viel Spaß hat, 10 Stunden lang mit 1000 Menschen auf einer Konferenz zu sein, ja. Das ist ja für viele Menschen irgendwann überfordernd. Aber das ist etwas, das sich schon auch gezeigt hat, wie wichtig das ist. Und dass wir das auch aus Frauen, ich glaube auch, dass das ein Gender-Thema ist, ja, teilweise nicht so lernen und nicht so mitbekommen, wie das bei Männern ist. Und dass es dass es Frauennetzwerke braucht. Nennen wir es einfach mal so, ja. Dass es Safe Spaces für Frauen braucht, um sich auszutauschen, weil wir anders arbeiten, weil wir anders zusammenarbeiten und weil wir gesellschaftlich nicht diese Gebräuche haben. Also während die Männer abends auf das Feierabendbier gehen, holen die Frauen die Kinder vom Kindergarten ab, ja, und machen Essen zu Hause, Hausaufgaben, richten die Sachen für den nächsten Tag her und Papa kommt später. Wenn es da dann einen Papa gibt, der später kommt, ja, oder egal welche Geschlechterkombinationen miteinander Kinder haben, aber also halbe-halbe oder geteilte Erziehungsarbeit ist einfach auch etwas, das Frauen daran hindert, an diesen alten klassischen Netzwerkveranstaltungen teilzunehmen. Während wir Frauen halt sagen, ja, das muss halt während der Arbeitszeit möglich sein. Das soll nicht in den Schulferien stattfinden, weil da haben wir alle sowieso große Probleme, die Kinder irgendwie zu versorgen. Ich denke schon, da braucht es einen diversitätssensiblen Ansatz, was, ja, wie gesellschaftliche Gruppen sich in Netzwerken stärken können.
Ja. Ich sehe das im Beratungskontext, also so PwC oder sowas, der Beratungskontext, dass es da tatsächlich so Vernetzungstreffen von Frauen gibt, aber man bezahlt da richtig teuer für. Okay. So, es gibt es vielleicht auch für Männer, aber da sind es eher so Selbstfindungskurse, weiß ich nicht. Aber diese, dass man dafür dann auch nochmal richtig zur Kasse gebeten wird, das sieht man ja bei anderen Dingen auch, Laufveranstaltungen speziell für Frauen, wo es dann alles in Pink ist, aber das kostet dann halt alles nochmal 10% mehr, als wenn Frauen und Männer zusammenlaufen oder sowas.
Ja.
Ja, das ist wirklich, da haben die nochmal so eine Geldquelle aufgemacht.
Ja, und da braucht es, glaube ich, sehr viel Reflexion und auch wirklich Bewusstsein dafür, ja, wer, was will unser Netzwerk? Es gibt einige Beispiele mittlerweile, ja, im deutschsprachigen Raum auch dafür, um jetzt gar keines zu nennen, damit niemand irgendwie nicht vorkommt, aber auch ich darf in mehreren Netzwerken aktiv sein, ja, und schätze es sehr und da wird eben auch versucht, auf das Rücksicht zu nehmen, ja. Und, ich bin durchaus als Anthropologin immer wieder mal die Stimme, die dann nochmal nach, ja. Also, wenn wir Frauen inklusive Räume schaffen wollen, brauchen wir also was mitzudenken. Okay, was ist, wenn jemand ein mitbringt? Es braucht dann einen Rückzugsraum mal für Mutter und Kind. Vielleicht wird das Kind noch gestillt einfach oder einfach so seine Mahlzeit bekommen. Und also diese Dinge, ja. Und das wirst du auf einer IT-Veranstaltung, auf der vielleicht 90% Männer sind, wahrscheinlich gedanklich nicht mitgedacht haben, ja. Ich würde mich freuen, wenn es so ist in Zukunft, absolut. Männer sind auch Väter. Väter kümmern sich auch um ihre Kinder. Aber derzeit ist da sicher noch sehr viel Aufholbedarf.
Ja, auf jeden Fall. Wir waren bei der Situation, dass dir der Arbeitsmarktexperte oder
genau, also der Arbeitsmarktexperte hat mich halt wieder motiviert und irgendwann habe ich dann auch einen Job gefunden, ja. Eben ganz kurz im öffentlichen Dienst und dann eben zurück an die Universität, ja. Und hab da auch, also wir waren wieder eine sehr kleine Außenstelle, nicht also quasi nicht im Zentrum, sondern die Peripherie der Universität dort. Wir waren Mädchen für alles, also wir haben nicht nur gelehrt und geforscht, sondern wir haben auch dafür gesorgt, dass es Veranstaltungen gibt, weil sonst gibt's keine und keine Sichtbarkeit für uns. Wir haben dafür gesorgt, okay, das Putzpersonal macht das hier nicht gut, wir brauchen neue Putzkräfte, wenn die Lampe kaputt ist, wer wird diese Lampe reparieren? Also wir haben alles gemacht. Es war ein sehr kleines Team, das sehr gut zusammengearbeitet hat, aber das war auch sehr anstrengend und für mich war dann irgendwann klar, um jetzt auch eher natürlich zum quasi das Thema des Podcasts ist ja die Wissenschaft zu verlassen oder die Akademie. So mit 40, so war mein Gedanke, mit 45 will ich da nicht mehr sein. Mit 45 will ich aus der Akademie draußen sein, ja? Ich liebe Wissenschaft und ich arbeite immer noch wissenschaftlich. Aber ich bin nicht mehr an der Akademie, an der Hochschule beschäftigt. Nur mehr mit diesen freien Verträgen. Und dann kam quasi die Pandemie dazwischen. Also es gab diese Überlegungen, ich habe mich zurückgelehnt und habe mir einfach gesagt, ja, ich bin offen, ich werde meine Augen und Ohren offen halten, wusste aber überhaupt nicht, was und wie und wo. Aber einfach nur so, in 5 Jahren will ich da nicht mehr sein. Ja? Dann kam die Pandemie. Das war schrecklich, denn unsere Einrichtung hat uns überhaupt nicht unterstützt. Man hat uns eine Software hingestellt und gesagt, so und ab morgen werdet ihr alle online unterrichten. Ich war auch noch im Unterricht, als es die Ankündigung der Regierung überhaupt kam, des Lockdowns, ja. Also das war eine besonders erinnerungswürdige Situation. Die werde ich sicher nie vergessen. Und dann kam diese Zeit, ja, also vollkommen alleingelassen zu sein, online zu unterrichten, selber Angst zu haben natürlich, einen schwerkranken Vater zu haben, der herzkrank ist, auch da Angst zu haben, was ist, wenn er sich ansteckt. Studierende zu erleben, denen es gut und schlecht geht, ja. Und dann kam ja der Sommer ins Land, dann kam der nächste Winter ins Land und die nächste Runde Online-Lehre. Und ich würde mal sagen, so nach einem Jahr war mir ziemlich klar, also ich will da jetzt raus. Also jetzt rechts, ja. Also da war so, okay, die letzte Freude, die ich hatte, mich zu Studierenden reinzugehen, ja. Also 8 Monate im Jahr zu unterrichten oder 7 Monate im Jahr, ja, wenn man sagt von, ich hatte es immer so eingeteilt von Oktober bis Ende Jänner und dann habe ich immer versucht, das Sommersemester auf März bis Ende Mai, maximal Anfang Juni zusammenzugeben. Das konnten wir, um wirklich im Sommer Pause zu haben, denn mich hat es sehr erschöpft, ja. Eben auch stimmlich und körperlich immer mehr. Lehre ist anstrengend, ja. Wenn du das gut machen willst, was auch nicht anerkannt wird, wo auch deine Anstrengungen von Akademien und Hochschulen nicht anerkannt werden, dann ist gute Lehre anstrengend. Und da war mir dann klar, okay, ja, du solltest jetzt mal anfangen, dich umzuschauen und umzuhören. Ich sag mal, da war jetzt irgendwie Sommer 21, dann kam so der nächste Pandemie-Winter ins Land. Genau, also Winter, ja, nein, 21, genau. Und dann hat sich ergeben, ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Das war ein Angebot, das aufgetaucht ist von jemandem, der nicht spezialisiert ist auf die Hochschulen. Das würde ich heute jemandem empfehlen, ja. Also wenn du mich nach einer Empfehlung fragst für Menschen, dann sage ich, bitte hol dir ein Coaching. Und zwar von jemandem, der die Hochschule kennt als Arbeitgeberin, der die Situation der wissenschaftlichen Arbeit kennt und des Drucks, denn das ist schon ein ganz besonderes Arbeitsumfeld. Aber ich habe dieses Coaching gemacht und das war eigentlich sehr schön, denn am Ende dieses Coachings, dieser 4, 5 Treffen vielleicht, kam dann im Sommer 21 heraus, okay, ich stehe genau in der Mitte, ich halte das, was ich gerade tue, noch aus, aber ich bin offen zu gehen, wenn was daherkommt. Also es ist erträglich, aber es macht keinen Spaß mehr und ich freue mich, wenn was Neues kommt. Und als das so klar war, habe ich dann einfach auch angefangen, das herumzureden, Menschen zu sagen, hey, ich bin auf der Suche. Und dann ist etwas passiert, für das ich sehr dankbar bin. Und das ist etwas, das ich immer sehr geschätzt habe an meinem akademischen oder meinem Arbeiten in der Akademie. Ich habe fast immer Menschen unterrichtet, die berufsbegleitend studiert haben und die teilweise im Master- und PhD-Programmen waren, die schon im beruflichen Bereich im Gesundheitswesen gearbeitet haben. Ja, das waren zu einem gewissen Zeitpunkt noch Menschen, die waren älter als ich. Irgendwann hat sich das ein bisschen mehr die Waage gehalten und sich dann auch umgekehrt. Aber da habe ich dann einfach einigen Menschen gesagt, du, ich wäre auf der Suche nach was anderem. Und da kam dann wirklich irgendwann der Anruf von jemandem, den ich aus diesem Setting kannte, mit du, ich hätte da was für dich, möchtest du nicht. Und das war mein Weg aus der Akademie. Das war ein einziges Bewerbungsschreiben. Das war ein Gespräch, um da halt noch ein paar Personen mehr kennenzulernen und dann meinen Austritt zu planen. Ich muss sagen, dass Monate dann noch für mich behalten. Also gekündigt habe ich ja dann nur die 6 Wochen und die Kündigungsfrist waren. Aber das hat sich gut angefühlt. Und es gab dann vor allem noch einen Inzident Anfang des Wintersemesters mit meinem Vorgesetzten, wo mir dann, nachdem ich das Telefon beiseite gelegt hatte, klar war, du hast eine gute Entscheidung getroffen. Genau deswegen willst du da nicht mehr sein. Und dann habe ich hatte das so geplant und auch das würde ich heute anders machen. Ich habe mir meinen Urlaub ausgerechnet und habe halt 2 Wochen Pause zwischen den beiden Jobs gemacht, ja. Und das war viel zu wenig. Also wenn mich heute jemand fragt, wie viel Pause soll ich nehmen, dann sage ich, so viel du kannst. Also ein Monat mindestens, ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes, ein sechstes, ja. Weil, also die Zeit danach und ich wurde gebeten, eine Wissenschaftsabteilung aufzubauen. Ja. Also ich durfte etwas vom Scratch neu machen, mir Personal aussuchen später. Das war super. Aber ein Teil in mir hat einfach getrauert, hat Wut verarbeitet, hat Erschöpfung verarbeitet. Und das hat ein Jahr gedauert. Es ist jetzt das 4. Jahr, nicht mehr an einer Hochschule, Akademie beschäftigt zu sein. Und heute kann ich sagen, es hat ein Jahr gedauert. Und dieses Jahr war emotional anstrengend. Und ich muss sagen, ich bin auch froh, weil ich arbeite heute derzeit in einem Bereich einer Non-Profit-Organisation in Wien, in der kein hoher wirtschaftlicher Druck herrscht. Eine Organisation, in der deine Arbeitszeit respektiert wird, die sehr flexibel ist, aber wenn du nicht arbeitest, wirst du auch nicht angerufen. Und es würde nie jemand auf die Idee kommen, dich im Urlaub anzurufen, außer es verstirbt vielleicht irgendjemand, wo der Meinung ist, man sollte das wissen, ja. Mein Uni-Institutsleiter hat permanent in meinem Urlaub angerufen, einfach weil er sich nicht darum gekümmert hat, was tun die alle gerade und wusste, wann wir in Urlaub sind. Da habe ich nie abgehoben, das muss ich dazu sagen. Da reichte eine SMS, du, ich bin in Urlaub, ab Tag X gibt's irgendwas, ja, brennt die Universität, dann ruft die Feuerwehr bitte und nicht mich. Das habe ich ihm immer wieder gesagt. Also, was kannst du schon wollen? Ja, nichts eigentlich kann so dringend sein, dass ich nicht meinen Urlaub machen kann. Aber es war ihm nicht wichtig. Und also, was am spannendsten war, also meine Lebensqualität hat sich einfach so viel verändert, ja. Also wenn ich heute auch, wenn ich das Leuten erzähle, die die Akademie verlassen wollen oder auch mit Menschen rede, die das getan haben, es ist meine Lebensqualität. Also ich musste pendeln vorher, zwar nur ein, zweimal die Woche, aber doch 2 Stunden in eine Fahrtrichtung. Allerdings nicht mit der Deutschen Bahn, sondern mit der ÖBB auf der Schnellzugstrecke. Das war in Ordnung. Aber danach hatte ich 12 Minuten von der Haustür zur Haustür. Und es war so ungewohnt und so fantastisch, wenn man sagt im Sommer, du gehst um 7.30 Uhr ins Büro oder auch im von zu Hause aus arbeitend und um 15.30 Uhr drehst du das Gerät ab und du sagst dir, oh, und was mache ich jetzt? Das habe ich monatelang gefühlt, ja. Und es war ganz besonders spannend, weil gerade die erste Zeit war ja noch Hochsaison Pandemie. Das war dieses Frühjahr 22. Da bin im Endeffekt ja auch dann ich irgendwann an Covid erkrankt. Gefühlt halb Österreich hatte Covid in der Zeit. Und da war sehr viel Homeoffice und da war ich bei meinem Partner und der hatte zu der Zeit eine Arbeitsstelle mit Schichtdienst und der kannte halt eine immer arbeitende Margret. Die halt, wenn er abends sich ein Fußballspiel angeguckt hat, naja, dann arbeite ich, den Computer herausgeholt hat, ja. Und dann war plötzlich die Situation, dass er um 16.30 Uhr von seiner Schicht nach Hause kommt und da sitze ich schon angezogen und was machen wir jetzt, ja? Und welche Sporteinheit kommt jetzt? Und er so, und du? Und ich so, naja, ich bin fertig, ich will jetzt rausgehen, ich will, was tun wir jetzt, ja? Also der hat auch Monate gebraucht, um sich an diese neue Margret zu gewöhnen, die jetzt plötzlich Zeit hat, die am Wochenende Zeit hat, ja, die kein Seminar halten muss, die nicht dringend noch ein Paper fertig schreiben muss, was ich oft versucht habe, eh nicht zu tun, ja. Aber trotzdem war dieser Druck immanent da. Und also das war ein Lebensqualitätsgewinn, unglaublich. Zu wissen, dass es auch in 8 Stunden gut ist, was du machst. Und da habe ich in diesem Jahr auch reflektiert, wie viel wir leisten als Angestellte einer Universität im akademischen Bereich. Ganz bestimmt auch die dort im allgemeinen Teil arbeiten, ja. Aber was eigentlich verlangt wird von WissenschaftlerInnen an einer Akademie. Nämlich dieses fast immer erreichbar sein, dieses immer sofort antworten. Ich kenne ja auch die Zeit nicht vor den E-Mails, ja, als Menschen sich beruflich noch Briefe geschrieben haben. Das muss man auch dazu sagen, ja. Als man nicht jede E-Mail CC in Kopie an 5 andere geschickt hat und dann viele Antworten kamen, sondern, also, ich glaube, das hat unsere Arbeitswelt sehr verändert. Und das war so der ganz große Wandel war die Lebensqualität. Und deshalb habe ich das auch nie bereut.
Das geht mir auch so. Manchmal denke ich, meine Selbstständigkeit ersetzt jetzt das akademische Arbeiten, das wissenschaftliche Arbeiten. Tut's auch manchmal, ehrlich gesagt. Aber ich mache mir da nicht mehr so einen Stress und ich habe nicht mehr so Existenzängste, wie ich früher hatte. Aber dieses erste Jahr, als du getrauert hast, konntest du beide Sachen gleichzeitig haben, verstehen, dass du bessere Lebensqualität hast und dennoch getrauert?
Ja, das waren immer sehr so Phasen, die waren immer sehr interessant. Also am Anfang trauerst du, du denkst, du trauerst, weil du nicht mehr so flexibel bist, ja? Und da habe ich auch wirklich viel dazu gelernt, weil du denkst ja, theoretisch gibt's ja die vorlesungsfreie Zeit und viele machen da ihre Forschung und ja, du kannst doch remote arbeiten, irgendwo vom Strand aus. Ja, und da sitzen die Leute dann neben den Kindern am Strand und arbeiten die ganze Zeit, ja. Und es ist gar nicht erholsam. Und also ich habe sehr schnell gelernt, dass dieses Trauern um diese Freiheit eine Pseudo-Freiheit war. denn ich war überhaupt nicht frei. Ich konnte mir keinen Urlaub nehmen in der Vorlesungszeit, ja. Wir waren zwar sehr flexibel und wir konnten uns sehr viel selber einteilen. Ja, wir waren eine kleine Einrichtung immer, aber trotzdem war klar, am 3. Oktober startet das Semester, da werde ich nirgendwo hinfahren. Und also so Fixpunkte, ja, oder Prüfungswochen, wo du weißt, in einem sehr kleinen Team wirst du in allen Masterprüfungen sitzen, die sind egal. Da sitzen nur die vier Leute, die da arbeiten, ja, und den du hereinholst. Und dann sitzt du da eine Woche, 5 Stunden pro Tag und der Rest des Tages ist, also das ist auch anstrengend, ja. Also es gab so viele Dinge, die sehr erschöpfend waren, auch im Nachhinein, wo ich wusste, wie viel Kraft hat diese Lehre gekostet. Dieses Studierende, ich liebe es, Studierende zu betreuen, ja, Abschlussarbeiten zu betreuen. Aber klar gibt es dort auch viele Menschen, die sich schwer tun, ja, und denen das nicht leicht fällt. Und dann ist das auch für dich als Betreuerin anstrengend. Und das ist einfach ganz weggefallen, ja. Und das war damals ganz besonders, denn ich hatte eine große Verantwortung in der Medizinausbildung an der Einrichtung und habe das Modul noch geplant. Und ich habe meinen Job, einen Teil dieses Jobs an eine Freundin übergeben können, ja. Die habe ich einfach empfohlen und die wurde genommen und die hat dann dieses Modul umgesetzt. Und ich bin dann wirklich 7 Wochen fast jeden Tag aufgewacht und habe mir gedacht, oh fein, ich muss mich jetzt nicht darum sorgen, wie es diesen Medizinstudierenden geht und wie geht's den Lehrenden. Denn ich habe mich als Modulverantwortliche auch für die Lehrenden verantwortlich gefühlt. Ja. Und das war ja auch so, viele kennen das. Du leitest ein Modul und dann fällt einer aus, weil er krank ist. Naja, wer geht rein und wird unterrichten, egal was am Plan stand? Die Modulverantwortliche. Und wenn du gar nichts dazu hast, dann machst du was von deinen Sachen, ja? Aber es wird nicht so sein, dass der Unterricht ausfällt, wenn du in einem Medizinstudium arbeitest, in dem vorgeschriebene Blöcke sind, einige Wochen Zeit, die nie wiederkommen. Das ist etwas anderes, wenn du in einem anderen Studium, ja, aber in Gesundheitsberufen, wo in diesen Modulen unterrichtet wird oder Blöcken, da fällt nichts aus. Da wirst du eine Lösung finden. Und das war unglaublicher Stress. Das war 7 Wochen im Jahr richtig, richtig stressig. Und da war ich auch danach sehr fertig und erschöpft. Und das war plötzlich weg, ja. Diese Sorge, und ich habe sie wirklich einige Male angerufen in der Zeit, wie geht's dir? Und sie bestärkt und sie getröstet. Und also ich glaube, wir haben da manchmal so falsche Vorstellungen. Alle Gefühle passieren auf einer Universität, auf allen Seiten. Und die nimmst du auch mit nach Hause.
Ja, es ist wirklich, das, was du gerade beschrieben hast, ist wirklich, passt sehr gut zu einer Übung, die ich öfter mal mit KlientInnen mache, wo es darum geht, zu sagen, stell dir mal vor, du beschließt jetzt zu gehen. Was sind die ersten Gefühle, die du hast?
Ja.
Und diese Erleichterung ist ein Gefühl davon, dass so große Sachen wegfallen. Und bei mir war es auch die Lehre. Also du hast eben beschrieben, dass du das sehr gerne gemacht hast. Ich habe immer sehr an mir gezweifelt, was die Lehre angeht. Und als das weggefallen ist, ging es mir erstmal, das hat, glaube ich, für mich den meisten Raum gebracht, erstmal. Nachher auch dass man diesen forschenden Druck nicht mehr hat, aber die erste Freiheit war dieses, die nicht mehr Lehre vorbereiten zu müssen. Als ich in Großbritannien war, war das so ähnlich wie bei dir. Es durfte nicht ausfallen. Die Studierenden haben 10.000 Pfund bezahlt. Es muss stattfinden. Und wenn man krank war, musste es dann am Ende des Semesters nachgeholt werden oder irgendwas, was mich noch viel mehr in Stress gebracht hat. Und ich habe da teilweise sehr krank vor der Gruppe gestanden, weil mich das noch viel mehr gestresst hätte, wenn ich krank zu Hause gewesen wäre und gewusst hätte, ich muss jetzt statt diese 15 Wochen, muss ich jetzt 17 Wochen machen oder sowas.
Ja. Ja, das ist eine Situation, die ist eigentlich einzigartig, ja, in der Arbeitswelt, Und das versuche ich auch heute immer wieder mal jüngeren Kolleginnen zu sagen, egal ob akademisch oder nicht, du wirst ersetzt werden können, ja. Aber in der Lehre ist es wirklich so, dass es teilweise keinen Plan B gibt, ja, auch von Modulleitungen nicht immer, aber auch von ganz normalen, sage ich jetzt, Universitätsinstituten, die keine GesundheitsberuflerInnen ausbilden. Und das eigentlich, finde ich, ein großer Führungsfehler ist. Es muss einen Plan B geben, weil ich habe schon alles erlebt, ja. Ich habe Lehrveranstaltungsleiterinnen erlebt, die verstorben sind. Da war dann auch niemand am nächsten Tag, ja. Ich habe Menschen erlebt, die schwer krank waren. Du kannst auch jemanden haben, der eine Schwangerschaft hat, die toll verläuft und übermorgen ist sie weg, weil sie plötzlich nicht mehr gut verläuft, ja. Also das ist eigentlich eines der Felder, wo ich schon sagen muss, wo Führung ziemlich viel Verbesserung machen könnte, ja, indem man da den Leuten auch Sicherheit gibt und sagt, okay, es gibt einen Plan B, bitte. Und ich habe das jetzt auch wieder, also wir haben in unserer Wissenschaftsabteilung, die es derzeit gibt, eine Seminarreihe erfunden. Ja, das ist so eine Wissenschaftlerin pro Jahr einladen, ein Projekt präsentieren in unserem Kontext. Und das findet nur einmal im Jahr statt. Und das war im November 2024. Und da war es auch so, dass ich der Vortragenden gesagt habe, und bitte, wenn du dich krank fühlst, sag es mir am Tag vorher. Oder also wenn du einfach weißt, das wird sich nicht ausgehen, ja. Und dann war es diesmal wirklich so, ja. Das Seminar war am Mittwoch angeplant, sehr groß kommuniziert. Also nicht einfach, das verschieben wir jetzt, ja, weil auch keine Kommunikationskanäle zu den Leuten, wissend, die kommen da jetzt in ihrer Arbeitszeit. Und am Montagnachmittag habe ich einen Anruf erhalten, du, ich bin zu krank. Ja, dann habe ich kurz mal tief durchgeatmet, habe mir gedacht, so, wen kenne ich jetzt? Wer könnte da auch vielleicht themennahe einspringen? Ja, und ich kannte jemanden und sie ist eingesprungen. Und wir haben dann halt noch nach außen kommuniziert, dass es Änderungen gibt, aber es hat stattgefunden. Und es hat sicher auch stattgefunden aufgrund meines großen Netzwerkes, ja. Aber ich finde, Universitäten sind ja auch sehr schwerfällige Apparate, Hochschulen, die sollten eigentlich Plan B haben. Und das ist etwas, das ich mir wünsche, ja, im Bildungsbereich, weil da sehr viel Last auf den Einzelpersonen liegt, wie du es beschrieben hast, ja. Wir sind krank arbeiten gegangen.
Ja, ja. Das stimmt. Also das wird überhaupt nicht mitgedacht. Und die LehrstuhlinhaberInnen denken das auch nicht mit. Oder, also, vielleicht denken sie es mit und sagen, ja, also zumindest das, was ich kenne, ist, ja, dann sind da halt mal Leute krank und dann fällt's aus. Mhm. Und in Medizin kann ich da nicht mitreden, das weiß ich nicht. Aber in Großbritannien war es schon sehr, sehr anders und sehr stressig. Das habe ich als sehr, sehr unangenehm empfunden.
Ja. Also, das ist de facto Stress und klar, ausfallen ist auch möglich, ja. Ich glaube, was heute schnell passiert ist, ja, dann machst du halt was online oder dann, also man muss ja auch sagen, es ist ein Vorteil. Ich hatte vor 15 Jahren, als ich begonnen habe, in Österreich zu lernen, da hatten wir diese Online-Lernplattformen, da haben wir Moodle eingeführt, ja, aber das ist nicht in der Art und Weise noch verwendet worden, wie ich heute kompetent bin, so eine Lernplattform einzusetzen, ja. Aber das bedeutet halt auch, dass du dir in deiner eigenen Vorbereitung genug Zeit nimmst und dir Plan B überlegst. Oder wenn du anfängst, krank zu werden, ja, wenn sich das noch ausgeht, aber es passieren halt auch Krankheiten und Unfälle im Leben, wo man dann keine Zeit mehr hat, irgendwas umzuplanen. Und da ist es schon interessant, dass es eben ein Arbeitsfeld ist, das sehr unflexibel ist. Und dasselbe ist es eigentlich auch, ich finde das immer wieder spannend, das hat mich selbst nicht betroffen, aber wenn Wissenschaftlerinnen, die so auf Postdoc-Stellen sind oder in Projekten arbeiten, schwanger werden. Oder wenn auch ein, egal wer, Elternteil in Elternzeit gehen will, ja. Und dann plötzlich bricht die Welt zusammen. Nein, tut sie nicht. Also das muss einfach von den Fördergebern, von den Fundern heute möglich sein, ja. Das müssen wir auch einfordern. Oder Kinderbetreuungsfinanzen mitzuplanen, ja. Was mache ich, wenn ich mein Kind mitnehme auf eine Konferenz? Also, Ich denke, das sollte in heutigen Zeiten im 21. Jahrhundert möglich sein, da inklusiver zu denken und es möglich zu machen.
Melde mich jetzt einmal aus der Zukunft. Leider wurde die Internetverbindung zu diesem Zeitpunkt etwas instabil, sodass einige Passagen etwas abgehackt klingen. Ich hoffe, du bleibst trotzdem dran.
Hast du vielleicht zwei, drei Ratschläge? Du hast schon sehr viel genannt, aber Dinge, wo du sagst, hätte ich die gewusst, ich hätte es anders gemacht, die du den ZuhörerInnen mitgeben kannst.
Also, was ich habe über das ja auch schon reflektiert und so ein bisschen überlegt. Klarheit. Das hat mir schon sehr geholfen, mit diesem Coaching Klarheit zu finden. Und mir hat das Coaching sehr geholfen und das war gut investiert. Und ein interessanter Austausch mit Menschen, ja, die Akademie schon verlassen haben oder die, ja, eigentlich Leute, die Akademie schon verlassen haben, ja. Und also das war so ein erster Schritt und dann in dieser Klarheit natürlich auch herauszufinden, wo will ich nicht hin, wo will ich hin, was kann ich mir vorstellen, was nicht, ja. Also wenn ich jetzt sage, ja, aber ich will nicht nach Kanada ziehen, oder ans irgendwo anders hin, ans andere Ende der Welt, ja, dann werde ich meine Jobsuche auch gestalten, dass das herauskommen könnte, ja. Ich denke, wir brauchen alle, egal wo wir arbeiten, Netzwerke tun uns gut. Netzwerke können tolle Projekte starten, sonst würden wir jetzt nicht miteinander sprechen. Netzwerke können unterstützen, können Menschen zusammenführen, die plötzlich interdisziplinär zusammenarbeiten, die sich gar nicht kannten, weil sie eben sich über ein Netzwerk kennenlernen, über ein professionelles und nicht über ein irgendwer kennt irgendjemanden. Und dann auch wirklich den Übergang planen, ja. Also für mich war das schon auch sehr, sehr wichtig, auch wenn ich geschwiegen habe im Beruf, aber im Privaten habe ich kommuniziert, ich werde die Uni verlassen, ich werde was anderes tun und dann wirklich den Ausstieg zu planen. Ja, also ich habe in meiner letzten Lehrveranstaltungseinheit auch den Studierenden gesagt, so meine Lieben, das ist heute meine letzte Unterrichtseinheit, ich werde danach die Uni verlassen und das war gut, ja, und wichtig. Und ich habe also an dem Tag, wo ich gekündigt habe, auch meinem Kollegen gesagt, ein paar Minuten vorher, du, ich gehe jetzt zum Chef kündigen, ja, weil wir haben eine sehr enge Beziehung miteinander gehabt und sehr viel uns gegenseitig unterstützt und es war mir wichtig, der das jetzt auch vorher weiß, ja. Und also da einfach zu sagen, okay, welche Menschen sind mir wichtig, wie will ich das nach außen tragen und dann auch wirklich sich ein Abschiedsritual zu machen, ja. Also ja, es gab dieses Abschiedsritual. Als Anthropologin ist man da natürlich prädestiniert dafür, dass man sagt, das braucht man. Aber ja, ich habe all diese Visitenkarten genommen und habe auf dieser wunderschönen Insel ein Feuerchen angedet und meine Gefühle in die Welt hinausgebrüllt und diese Visitenkarten verbrannt. Ja. Eine haben wir aufbehalten, die hat mein Partner an sich genommen. So als wenn du das mal sehen willst, was du mal warst, ja. Dann wirst du die bei mir finden. Aber das war gut und wichtig. Und sich wirklich diesen Übergang nehmen. Also, und auch, das vielleicht auch noch, ja. In diesem Übergang. Ich bin mit meinem Partner verreist. Das war eine schlechte Idee. Verreist nicht mit eurem Partner. Außer der ist Akademiker und verlässt auch die Akademie oder hat sie schon verlassen, ja. Heute sage ich jedem, der mit mir drüber spricht, bitte verreise alleine oder mit jemandem, der das hinter sich hat. Oder der sagt, ja, ich kann dich, ich will dich dabei unterstützen. Mein Partner ist in einem vollkommen anderen Arbeitsfeld tätig, sein ganzes Leben lang beim selben Arbeitgeber. Der kann das überhaupt nicht nachvollziehen, ja? Eine andere Art von Karriere, von Berufsweg. Und das hat mir total gefehlt. Ja, es war ja nicht einmal so ein Zuhause abschließen, sondern es war Urlaub. Das Büro habe ich ja schon vorher ausgeräumt. Und da gab es Tränen, da gab es Wut, da gab es Freude. Und mit dem konnte er nicht immer gut umgehen. Also meine Empfehlung, eigentlich könnte man einen Retreat, wo man sagt, okay, da hat man eine Psychologin, die das begleitet. Und da hat man jetzt jemand, eine Runde von Frauen. Ich würde mich sogar wohler fühlen, wenn da nur Frauen sind, ja. Die sich Gutes tun, sich gegenseitig zuhören, aber auch alleine sondern, denn das würde ich heute anders machen. Diesen Übergang würde ich bewusst anders gestalten, mir auch für die Zeit danach vielleicht einen Plan zurechtlegen, also den Übergang jetzt weiter hinausziehen, ja. Also die letzten Wochen im Job, die Pause dazwischen und dann die ersten Monate im neuen Job, um diese Phasen, eben ich hatte diese Wutphasen, unglaubliches Mansplaining erlebt. Dass er aber erst dann so richtig herausgekommen ist, was das alles da gelöst hat. Und eben diese Trauer, so, ach, meine ganze Freiheit ist jetzt weg, ja. Da war keine, die weg sein konnte, ja. Also das, ich glaube, das kann man bewusster gestalten. Und das gebe ich gerne jemandem mit, der zu mir kommt und sagt, du, wie war denn das? Und was würdest du mir empfehlen? Mir hätte das gut geholfen. Mir hätte es auch wahrscheinlich geholfen. Oder es hat mir geholfen. Facebook, eine Gruppe, die heißt The Professor is Out. In der war ich eine Zeit lang, fand ich positiv. Die habe ich auch zum Netzwerken benutzt. Und da gibt's ja nicht jetzt mehr Möglichkeiten als, ich bin dann irgendwann ausgestiegen nach einem Jahr oder so und dachte, okay, jetzt bin ich out, jetzt ist das vorbei. Ich weiß jetzt einfach nicht, ob es sowas online für uns vielleicht regional organisieren könnte.
Ja, soweit ich weiß nicht. Es ist halt so, dass man bei Facebook solche Gruppen dann halt auch bezahlen muss, ne? Also wenn ich sowas starten würde. Und ja, deshalb habe ich das erst nochmal nach hinten geschoben. Aber du hast mir ja eine super Geschäftsidee jetzt gebracht mit den Retreats. Die kann ich dann auch auf in Orten machen, wo ich die gerne machen wollen würde.
Oh ja. Also ich das, ob ich das damals wahrgenommen hätte, ja. Aber heute würde ich das total empfehlen, jemandem zu sagen, mach einen begleiteten Übergang. Such dir ein paar Leute, eben wenn es einen Retreat gibt, aber fahr mit einer Freundin weg, die das hinter sich hat. Fahr mit einem Freund weg, wenn der das hinter sich hat, ja. Also, der das nachvollziehen kann, der mit deinen Gefühlen umgehen kann, ja. Der nicht nur zuhört, weil das hat mein Partner auch. Er hat zugehört, aber dem waren diese Gefühle fremd. Und ich denke, da gibt's bestimmt auch irgendwelche lustigen Methoden, Dinge, die du vielleicht aus deinem Coaching auch, oder die du da anwendest, wo man dann auch positiv nach Hause fährt, ja. Also, ich habe an diesen Urlaub wunderschöne Erinnerungen, aber ich habe viele gemischte Gefühle in Erinnerung. Also, ich glaube nicht, dass ich diese Insel je wieder betreten werde, auch aus diesem Grund. Es ist landschaftlich wunderschön, es war schön, aber es ist passiert und ich glaube, das darf alles dort bleiben und das habe ich hinter mir gelassen und da möchte ich nicht mehr hin.
Ich versuch's in der Herbstakademie letztes Jahr habe ich das versucht, dass wir es gleichzeitig irgendwie angehen, beziehungsweise dass dieses ich darf loslassen schon ganz an den Anfang stellen. Und das dann während dieser Herbstakademie immer weiter mit durchgezogen, so dass am Ende tatsächlich auch Leute gesagt haben, ich kann jetzt loslassen, ohne dass meine Welt zusammenbricht.
Genau, das ist schon was sehr Spezielles auch, dass die Identität von uns WissenschaftlerInnen, ja. Und ich sage immer, wir bleiben ja AkademikerInnen, ja. Das habe ich auch wieder immer wieder gelesen und habe dann immer geantwortet, Leute, du bleibst Akademikerin. Du hast promoviert, du hast deine Forschungspublikationsliste, die Erfahrung. Ich bin Anthropologin, ja, egal wo ich das ausübe. Es gibt unzählige Möglichkeiten und auch Firmen, die Wissenschaftsabteilungen haben, ja. Also Wissenschaft passiert an vielen, vielen verschiedenen Orten und unter so vielen unterschiedlichen Bedingungen. Lehre passiert hauptsächlich an Akademien und Hochschulen. Aber Menschen für irgendwas trainieren, Menschen bei einem Lernprozess begleiten, das passiert an ganz vielen Orten auf dieser Welt. Und wenn man das tut, darf man sich auch die Freiheit geben, einen neuen Ort zu finden, wo man das tun kann. Einer, der vielleicht auch ohne weniger Druck ist, ja. Es gibt so viele firmeninterne Bildungsakademien, unglaublich, ja. Und so viele andere BildungsanbieterInnen als Universitäten und Hochschulen. Also da kann man aus dem Vollen schöpfen, wenn jemand das gerne tut.
Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns über deinen Weg berichtet hast. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier mitzumachen.
Vielen Dank für die Einladung, Sandra. Es war mir eine Freude. Wer immer das hört, wenn sich jemand verlinken möchte, bitte bei sich fühlen, sich auf LinkedIn zu verlinken, mir zu schreiben. Dankeschön für die Einladung.
Ich werde dein LinkedIn-Profil bei mir in die Shownotes schreiben und dann können sich Leute bei dir melden. Vielen Dank für das Angebot.
Danke, dass du heute bei Leaving Academia dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung oder Weiterempfehlung. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Mehr Infos, Materialien und Coaching-Angebote findest du unter www.leavingacademia.de, auf meinem LinkedIn-Profil und unter meinem Blue Sky-Handle. Bis bald und vergiss nicht, du musst nicht alleine gehen.